Liebe Geschwister, ich beginne auch den heutigen Abend, Reihenfolge Vers der Sechste, da wir schon seit Oktober zusammenkommen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt hatte ich in den vergangenen Wochen immer wieder auf den Wochenspruch verwiesen und dann hatte ich gedacht, wenn das zwischenzeitlich eine gute Tradition ist, dann mache ich das heute selbstverständlich auch. Wir erinnern uns also noch an das, was wir am Sonntag gehört haben. Da geht es ja in Lukas 21 um das Kommen des Menschensohn. Und das wollen wir nicht vergessen, auch wenn wir heute noch einmal den letzten Abend mit Elia verbringen. Nächste Woche werde ich dann etwas Weihnachtliches, Adventliches sagen, aber heute noch einmal bei Elia. Und Elia wird heute auch ein Teil sein von dem, was wir hier erleben. Und zwar geht es auch bei ihm darum, dass seine Erlösung sich genaht hat und dass er auch immer wieder sein Haupt aufnehmen musste in all den Schwierigkeiten, die er zu bestehen hatte, mit denen er zu kämpfen hatte. In Lukas 21, 25, 28 lesen wir: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen von dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht in der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Ganz kurz, soll auch nur eine Andacht sein. Wir haben hier zwei Zeichen, von denen die Schrift spricht. Es beginnt einmal mit diesem äußeren Zeichen. Es geschehen Zeichen in Raum der Welt, in Zeiten der Weltgeschichte, die wir wahrnehmen können. Das war auch nicht immer so ausgeprägt, wie es heute ist, aber die neuen Medien erlauben uns, sehr schnell Kenntnis zu haben von Ereignissen, die irgendwo auf diesem Globus stattfinden. Wir hören von Erdbeben, wir hören von Vulkanausbrüchen, wir lesen von dem Ozonloch und wir nehmen auch Klimaumschläge wahr. Und eigentlich könnte man sich jetzt zurücklehnen und sagen, well, das ist ja nichts Neues. Allerdings als im Jahr 2004 am 26. Dezember in Thailand der Tsunami kam, war doch eine gewisse Ratlosigkeit und auch Ausweglosigkeit bei den Völkern zu spüren. Man hat darüber nachgedacht und dann gesagt, okay, bauen wir eben ein Frühwarnsystem. Und jetzt verlassen wir uns da auf die Elektronik. Wenn das Frühwarnsystem funktioniert, ist ja auch alles wieder gut. Und doch müssen wir wahrnehmen, dass Umweltverschmutzung, Erschöpfung der Ressourcen, Begrenzung des Regenwassers, Weltraumschrott, nur um einige Schlagworte zu benutzen, die gesamte Welt verunsichert. Und das ist eben auch nicht durch ein paar elektronische Bauteile herzustellen. Das ist also das äußere Zeichen, was wir wahrnehmen können, in dem auch Gott zu uns spricht. Das Problem ist, dass wir seine Sprache nicht verstehen wollen. Er redet, er zeigt und wir schauen weg. Und nach dem Äußeren kommt das Innere. Das innere Zeichen, was wir gerade wahrnehmen. Auch jetzt die Geschichte mit Covid-19. Der Mensch ahnt, da läuft was falsch. Es ist so die Ahnung, die da ist. Man weiß es aber nicht genau. Und dann heißt es hier, sie werden verzagen von dem Brausen der Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht in der Erwartung der Dinge. Es ist nicht meine Aufgabe, hier mit ganz traurigen schwarzen Farben zu malen, aber das ist, was die Schrift uns sagt. Und in diesem Rahmen schreibt jetzt Lukas, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter und der Grund ist, weil sich eure Erlösung naht. Christen sollen aufblicken, sie sollen emporblicken, Christen sollen aufrecht stehen. Sie haben nichts zu verlieren. Entscheidend ist jetzt, dass die Christen nicht in erster Linie bessere Menschen sind, die auch vielleicht keine Gefühle mehr haben, die nicht beeindruckt sind. Selbstverständlich macht man sich so seine Gedanken. Natürlich hat man seine Kinder lieb. Natürlich möchte man auch die Enkelkinder sehen und begrüßen. Nein, der Unterschied ist, Christen haben eine Hoffnung. Eine zuverlässige Hoffnung, eine gewisse Hoffnung. Und jetzt kommt es wieder, dass die Hoffnung nicht in einem selber ist. Das wäre hoffnungslos, wenn ich mich auf mich verlassen müsste. Das ist hoffnungslos. Nein, die Hoffnung, die die Christen haben, liegt außerhalb von dem, was einen Christen ausmacht. Die Hoffnung, die die Christen haben, bezieht sich auf das Lösegeld, das Christus für uns gezahlt hat. Nach Markus 10, 45 hat er das Lösegeld. Wir sind nicht mit Gold oder Silber erkauft. Wir sind erkauft mit dem Blut Jesu Christi, das er auf Golgatha vergossen hat. Und jetzt bringt einfach diese beiden Worte einmal zusammen. Das Lösegeld ist erzahlt. Dann muss die Erlösung erfolgen. Wenn für einen Sklaven das Lösegeld gezahlt wurde, war er erlöst, dann gehörte er einem neuen Herrn. Und das ist bei uns genau der Punkt. Diese Erlösung, wofür das Geld schon gezahlt wurde, diese Erlösung wird bei der Wiederkunft Christi sich vollziehen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und das ist, was uns ein Stück weit entspannt sein lässt, auch wenn alles andere drunter und drüber geht. Weil das Lösegeld außerhalb von uns gezahlt wurde, weil es verlässlich ist. Und dieses Lösegeld bringt uns die Erlösung. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, hab Dank, dass du für uns bezahlt hast, dass du für uns alles dahingegeben hast, damit wir frei sein dürfen und damit wir die Möglichkeit haben, dir zu dienen. Hilf, dass wir als treue Knechte empfunden werden, wenn du uns siehst, wenn du wiederkommst und wenn du uns zu dich rufst, Herr. Hab Dank, dass dein Wort auch heute Gültigkeit hat, und dass wir auch heute von deinem Wort die Prinzipien lernen können, die du uns schenken möchtest. Amen. Ich weiß nicht, wie weit ich heute im Einzelnen kommen werde, aber ich werde heute mit Elia zunächst einmal abschließen, schauen, da sind so viele Möglichkeiten in dem Text sich zu verlieren. Ich hoffe, dass ich es nicht tue. Zu Hause habt ihr ja das Wort, die Schrift, hier in der Gemeinde habe ich das abgedruckt, sodass ihr im Einzelnen das auch nachlesen könnt. Ich beginne jetzt einmal mit 1. Könige 21, diesen großen Block 1 bis 29. Ahab wird von Naboth zurückgewiesen. Und jetzt stellt sich das hier in dem Text dar. Naboth, ein Israeliter, hatte einen Weinberg in Jezreel, bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten, sagt Luther, daraus machen, weil er so nah an meinem Haus liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder wenn es dir gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir, meiner Väter, Erbe geben soll. Es ist ein ganz realistischer Blick, den uns hier die Schrift gibt. Wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, dass wir ein Haus haben mit Garten, mit Grundstück. Und bitte, warum nicht? Wir zahlen ja auch Grundstücksteuer. Also, das ist mein Property, das ist mein Garten, das ist mein Haus. Aber der Israelit hört hier etwas anderes. Der Israelit weiß, das ist nicht mein Land. Das Land gehört Jahwe, meinem Gott. Und das Land wurde mir zugeteilt. Das habe ich nicht erworben. Das wurde mir zugeteilt und deswegen bin ich auch verantwortlich dafür. Alles Land, das die Israeliten besaßen, war damals in den Stämmen ihnen zugeordnet worden. Und als Pächter waren sie erstmal gar nicht in der Lage, ihr Land zu verkaufen. Und nach dem Tod eines Mannes war darauf zu achten, dass zumindest das Grundstück in der Familie blieb, im Familienbesitz. Wir lesen also zum Beispiel in 3. Mose 25, 23, darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein, sagt Gott, und ihr seid Fremdlinge. Oder in 4. Mose 36 hören wir, lasst sie heiraten, wie es ihnen gefällt. Nur sollen sie heiraten in ein Geschlecht aus dem Stamm ihres Vaters, damit nicht die Erbteile der Israeliten von einem Stamm an einem anderen fallen. Denn ein jeder unter den Israeliten soll festhalten an dem Erbe des Stammes seiner Väter. Das ist nicht altmodisch, das war ihnen so gegeben. Und jetzt in dieser Situation kommt Isebel, die falsche Beraterin. Da kommt nämlich Ahab nach Hause voll Unmut, zornig, wie so ein kleiner Junge und sagt, er will mir das Erbe nicht geben. Und dann legt er sich aufs Bett und ist traurig und knatschig. Und dann kommt jetzt seine Frau Isebel zu ihm hinein und redet mit ihm. Was ist denn los? Warum ist dein Geist so voll Unmut? Was ist los? Warum isst du nicht? Und dann sagt er ihr, was die Situation hervorgebracht hat, dass Naboth ihm den Weinberg nicht abgeben möchte, auch nicht für Geld. Da weiß Isebel wieder einen Rat. Erstmal kitzelt sie ihn ein wenig und sagt, du bist doch König über Israel, steh auf und es sei guten Mutes, ich, Isebel, werde dir den Weinberg Naboths des Israelites verschaffen. Die syrische Prinzessentochter hatte eine ganz andere Vorstellung über Macht und Regierungsmethoden als der König Ahab über das Volk Jahwes. Und was wir jetzt in den folgenden Versen sehen, ist so eine Art Synkretismus, wo wir eine Religionsvermischung haben. Ein Stück weit aus der Tradition von Isebels, aber auch ein wenig von dem, was im Judentum bekannt war. Und damit komme ich zu Isebels Verschwörungstheorie. Und sie schrieb Briefe, wir achten jetzt auf Plural, unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel. Sie schreibt also im Namen des Königs, sie versiegelte die Briefe im Namen des Königs, und sie sendet diese Briefe im Namen des Königs zu den Ältesten und Oberen, zu der Stadt, in der Naboth lebte. Und diese Briefe gehen zunächst an Einflussreichen dieser Stadt. Und diese Einflussreichen, die sollen dann die ruchlosen Männer besprechen und in diesen Plan einweihen. Die Schrift teilt uns nicht mit, was ihnen versprochen wurde, was ihnen gegeben wurde, das ist alles ein Geheimnis. Wir lesen aber dann ein Stück weit, was in dem Brief stand oder in den Briefen. lasst ein Fasten ausrufen und setzt Naboth oben an im Volk und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Haben wir jetzt so ein wenig die Ahnung davon, was wir im letzten Abend sagten davor, dass Elia erkennt, wer Isebel ist und deswegen flieht und wegrennt? Die Frau war gefährlich. Und auch hier schreckt sie für nichts zurück. Und dieser Plan umfasst mindestens vier Stufen. Der erste ist, lasst ein Fasten ausrufen. Ein Fasten, wenn wir das einmal ein Stück weit überlegen, dann ist es eine Situation, die Menschen sensibilisiert. Wir denken wieder an das Buch Esther, was wir auch schon einmal hier ausgelegt haben. Und da lässt Esther auch ein Fasten ausrufen, um anschließend zum König zu gehen und für Israel zu sprechen. Fasten ist immer eine Zeit, wo der Mensch besonders sensibel wird und besinnlich wird. In Jeremia 36 heißt es, du aber geh hin und lies die Schriftrolle, auf die du den Herrn Worte, wie ich dir gesagt habe, geschrieben hast, dem Volk vor im Hause des Herrn am Fastentag. Ich weiß nicht, was einzelne Geschwister jetzt hier am Karfreitag praktizieren, aber es ist teilweise eine Tradition, den Karfreitag auch als Fastentag zu verstehen, damit die Konzentration erhöht wird. Also das Erste, was sie macht, sie lässt ein Fasten ausrufen. Das Zweite, sie plant, dass er ganz oben am Tisch sitzt. Ganz oben am Tisch ist natürlich ein Stück weit eine Ehrerweisung, wenn man oben sitzen darf. Als ich in Kenia war und dann verschiedentlich eingeladen wurde, durfte ich auch immer ganz oben am Tisch neben dem Hausherr sitzen. Und wenn das Essen gereicht wird, dann wird es oben am Tisch zum Hausherrn gereicht. Und wenn er satt ist, dann geht so langsam die Schüssel immer weiter runter, bis unten der Jüngste sitzt und fast nichts mehr abbekommt. Aber oben sitzen und ihm gegenüber sitzen jetzt die zwei falschen Zeugen. Und diese falschen Zeugen, das ist schon wieder etwas, was wir aus der Schrift kennen, aus 4. Mose 35. Ein einzelner Zeuge soll keine Aussage machen, um einen Menschen zu Tode bringen. Da brauchen wir zwei. So heißt es auch in 5. Mose 17, auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist, aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Das wusste sie. Und das lässt sie auch so an. Was waren jetzt die falschen Anklagepunkte? Das eine ist, er verlästert Gott. In der Schrift ist das nicht nachweisbar. Und das zweite ist, er verlästert den König. Das können wir auch nicht erkennen. Und wenn wir diese Grundhaltung von Naboth sehen, ist es sogar schwer vorstellbar. Wäre er ein charakterschwacher Mann gewesen, hätte er gesagt, gib mir das Geld, kannst meinen Weinberg haben. Sagt er, nein, mache ich nicht. Von daher ist es schwer zu verstehen, dass er jetzt hier den König verlästert haben soll. Das Recht ist auf ihrer Seite, wenn es denn wahr gewesen wäre, aus 2. Mose 22, 27, da heißt es, Gott sollst du nicht lästern und einen Obersten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Ja, das steht in der Schrift. Und wenn wir das einmal jetzt so auf uns ein Stück weit wirken lassen, dann sehen wir, wie gefährlich dieser Plan von Isebel war. Und wenn wir das auf uns wirken lassen, dann erinnern wir uns an die gleiche Methode bei der Kreuzigung Jesu. Da heißt es in Matthäus 26, und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts, Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Und dann wird er später genau deswegen festgenommen, wegen Gotteslästerung. Jesus schweigt und dann heißt es nochmal, ich beschwöre dich, dass du uns sagst, ob du der Christus bist oder nicht. Da sagt Jesus, du sagst es. Und dann heißt es, du lästerst Gott. Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Und ähnlich wie hier wurde Jesus anschließend gekreuzigt. Aber das ist auch wieder so ein geschichtlicher Punkt. Jesus konnte man nicht steinigen. Theologisch gesehen, hätte man Jesus gesteinigt, dann wäre er als falscher Prophet enttarnt. Denn die falschen Propheten sollte man steinigen. Jetzt war aber die Zeit der Römer und da wurde Jesus gekreuzigt. Ein ganz großer theologischer Unterschied, einfach auch für unser Verständnis. Die Juden wollten Jesus mindestens 2-mal steinigen. Das wird uns berichtet in Johannes 8. Da heißt es, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich vor ihnen und ging in den Tempel. Und Johannes 10, 31, da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Und Jesus dissipiert, er verschwindet wieder. Das heißt, der Versuch war da. Aber wie gesagt, hätten sie Jesus gesteinigt, dann wäre er als falscher Prophet. Das heißt es nämlich in 5. Mose 13, man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat dich abbringen wollen von dem Herrn, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, auf das ganz Israel aufhorche und sich fürchte und so weiter. Also das gab das Gesetz vor. Und wir wissen von der Schrift, dass Stephanus später gesteinigt wurde. Und wir wissen auch von der Schrift aus Apostelgeschichte 14, dass Paulus gesteinigt wurde. Da heißt es sogar in der Schrift, es kamen von Antiochien, Ikonien, Juden dorthin und redeten das Volk und steinigten Paulus, schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Ich wurde in Kenia einmal, obwohl ich es nicht wollte, Zeuge einer Steinigung. Ich bin da durch ein Dorf gefahren mit unserem ältesten Sohn, hinten auf dem Kindersitz, Sebastian, und habe mich ein wenig gewundert, warum so viele Menschen in den Seitenstraßen sich versammelt haben und jählend und schreiend zu einem Ort gingen. Und als ich dann weiterfuhr, sah ich auf einem Platz einen Mann, der war bis zum Bauchnabel in die Erde eingegraben. Der guckte also nur noch der Oberkörper raus und ich konnte erahnen, was da vor sich ging. Man muss sich das vorstellen, das sind faustgroße Steine, die auf einen zufallen und Sinn ist, dass man einen tötet. Aus Sicherheitsgründen habe ich selbstverständlich nicht angehalten, aber dieses Bild steht mir noch vor Augen. Wir können uns vorstellen, wie schwer das sein muss. Und das ist hier, was dem Naboth angesagt wird. Die Ältesten und Oberen in der Gesellschaft machen genau das, was Isebel vorgegeben hat. Sie lassen ein Fasten ausrufen. Sie lassen Naboth oben sitzen. Alles läuft nach Plan. Und ja, sie werden ihn steinigen. Es läuft nach Plan. Ich habe hier die Überschrift, Isebels Plan wird ohne Skrupel umgesetzt. Weder die einflussreichen Männer der Stadt, noch die ruchlosen Männer sagen, da mache ich nicht mit. Da machen sie mit. Was ihnen versprochen wurde, weiß ich nicht. Sie verklagen Naboth vor dem Volk und sprachen, Naboth hat Gott und den König gelästert. Uns wird in dem Text jetzt diese Lüge erspart, was er gesagt haben soll. Aber die Schrift kommt jetzt hier wieder zu dem Punkt, da heißt es, und sie führten ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt und tot. Als Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab, steh auf, nimm in Besitz den Weinberg Naboths des Jezreeliters, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben, denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Kaltherzig. Sie feiert die Todesnachricht als Erfolgsmeldung. Nimm den Weinberg Naboths. Geld brauchst du nicht mehr. Er lebt nicht mehr, er ist tot. Auch dies ist nach dem Gesetz Jahwes eigentlich nicht das, was es sein sollte. Weil normal gesehen jetzt die Verwandtschaft hier ins Spiel käme. Aber man weiß, dass bei altorientalischen Herrschern die Güter von Rebellen und Feinden eingenommen wurden, konfisziert wurden. Warum auch immer, Ahab zeigt sich unbeeindruckt. Er hat ja jetzt gerade gehört, wieso er den Weinberg nutzen kann. Er hat ja gehört, dass er nicht mehr lebt, dass er tot ist. Er stellt auch keine Fragen, sondern er steht auf, hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Er stellt keine Fragen, er gehorcht an diesem Punkt seiner Frau. Und jetzt komme ich zu 1. König 21, 17 bis 29. Jahwe spricht durch Elia und zu Elia selbst. Jetzt bekommt er einen neuen Auftrag. Aber das Herrn Wort kam zu Elia, dem Tischbieter, ein weiteres Mal. Und jetzt lesen wir, was wir schon so oft gehört haben in den Abenden. Mach dich auf. Wie oft haben wir das schon gehört? Ich möchte das jetzt nicht alles nacherzählen, aber ihr habt es schon ein paar Mal. Da heißt es hier, mach dich auf, geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen. Und siehe, er ist im Weinberge Naboths, worin er hinabgegangen ist, um mit ihm Besitz zu nehmen. Und rede mit ihm und spricht, so spricht der Herr, du hast gemordet. Dazu auch fremdes Erbe geraubt. An der Stätte, wo Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Elia wird also hier der Grund genannt und der Ort genannt, wohin er gehen soll. Und so heißt es am Anfang, dass es um Habgier ging. So kommt jetzt zum Habgier auch noch Mord hinzu. Die Schrift, gerade im Neuen Testament, warnt uns vor dieser Habsucht. Bei Kleinkindern können wir das oft hören, will haben. Gehört irgendwie zur Entwicklung dazu. Will haben, Habsucht. Kolosser 3,5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Oder Epheser 5,3, von Unzucht aber und jeglicher Art oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Aber das wird uns auch in der Werbung immer wieder präsentiert, was wir nicht alles brauchen. Und da werden auch Bedürfnisse geweckt, die wir eigentlich gar nicht haben. Und hier war es ja so gewesen, dass Ahab den Weinberg gesehen hat. Der gefiel ihm, den wollte er haben. Da schreckt er nicht zurück. Du sollst nicht töten. Hier heißt es, du hast gemordet. Also hier wird das Verb aus dem Dekalog benutzt. Aber auch schon gleich die Ankündigung, an der Stätte, wo Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Und dann kommt die Gerichtsbotschaft an Ahab. Ahab sieht das aus einer ganz anderen Perspektive. Er ist unbeeindruckt. Ahab sprach jetzt zu Elia, als sie sich begegnen: Hast du mich gefunden, mein Feind? Die Frage kann man sich stellen: Ahnt Ahab, dass die Strafe auf dem Fuße folgt? Ahnt Ahab, dass Elia aus dem Nichts auftauchen wird? Hat er vielleicht sogar Gewissensbisse? Wenn Ahab Elia sieht, steht Elia für ihn als Synonym für Unheil. Das dürre Land, Feuer vom Himmel, die toten Baalspropheten. Und eigentlich ist der Feind Ahabs nicht Elia, sondern Isebel. Das kennen wir aber auch. Wenn wir jemand die Wahrheit sagen, dann machen wir uns schnell zu Feinden. Und das ist nicht unbekannt. Es ist einfacher, jemand zu loben, als zu tadeln. Und tadeln geht es nicht darum, jemand fertig zu machen, sondern jemand zu helfen, auf dem Weg zu bleiben. Amos 5,10, sie sind den Gram, der sie im Tor zurechtweist und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Oder Sprüche 27 lesen wir: Die Schläge deines Vornes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Und trotzdem mögen wir das irgendwie mehr, dass wir gelobt werden als getadelt. Elia bleibt hier ganz ruhig. Er sagt: Ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor dem Herrn. Und dann haben das Wort, was wir auch schon buchstabiert haben: Siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen Nachkommen und will Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, wie das Haus Baschas, dem Sohn Ahias, um des Zornes willen, dass du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. Das Haus Jerobeams haben wir von gehört am ersten Abend. Das war es, wo das Nordreich geteilt wurde vom Südreich, wo er zwei Stiere aufbauen lässt, damit die Israeliten nicht in der Pilgerschaft nach Jerusalem gehen, sondern im Land bleiben. Und genauso das Haus Baschas können wir auch nachlesen, 1. Könige 16. Auch dieses Haus wurde ausgerottet und kam nicht zu einer Dynastie. Aber ich möchte noch einmal hier zurückkommen. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und will dich vertilgen samt deinen Nachkommen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Nehmen wir 2. Könige 10 zugrunde, da heißt es: Ahab aber hatte 70 Söhne in Samaria. Demnach muss Ahab ein großes Harem geführt haben. Und Isebel war nicht die einzige Frau, die er hatte, aber sicherlich auch die einflussreichste. Und jetzt kommt die Gerichtsbotschaft an Isebel. Ich habe festgestellt, das habe ich in den Notizen vergessen, diesen Punkt, ist auch nur ganz kurz. 1. Könige 21, 23, auch über sie wird das Urteil gesprochen. Und der Herr sagt: Auch die Hunde sollen fressen an der Mauer Jezreels das Blut von ihr. Die Geschichte, wenn ihr sie nachlesen möchtet, das findet ihr in 2. Könige 9, Verse 30 bis 37. Da gibt es eine Geschichte, dass Jehu, der Nachfolger, dann kommt. Entschuldigt, sie ist gerade dabei, sich zu schminken und rauszuputzen. Und er sieht dann zwei Diener und sagt dann denen, dass sie sich aus dem Fenster stürzen sollen. Das tun sie. Er kehrt ein, es wird gegessen, getrunken. Und dann fällt ihm auf einmal ein, dass Isebel ja noch vor dem Haus ist. Und dann gibt er den Auftrag, dass sie begraben werden soll. Und dann gehen sie hinaus und dann finden sie aber nichts mehr von Isebel, außer die Füße, den Schädel und die Hände. Und dann kommen sie zurück und sagen, dass Jehu, und dann erfüllt sich das Wort, was Gott durch Elia gesprochen hatte. Und da sagte ich schon letzte Woche, das Ende von Isebel ist ohne Grab und ohne Gedenkstein. Weg vom Erdboden. Somit komme ich jetzt zu Elias Gerichtsprophetie über das Haus Ahab. Und da heißt es, wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen. Das ist Gericht im Alten Testament. Es ist auf jeden Fall deutlich, dass es kein ehrenvolles Lebensende ist. Und von dem Ende Isebels haben wir gerade gehört, von dem Lebensende Ahabs werden wir gleich hören. Ich möchte zunächst auf diese Zusammenfassung über das Leben Ahabs kommen. In 1. Könige 21, 26 heißt es, und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hat. Wir müssen jetzt an dieser Stelle Ahab zugute halten, dass er, als er diese Worte hört, in sich schlägt. Das ist Ahabs Reaktion. 21, 27, als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Diese Botschaft, die kam diesmal bei Ahab an. Man möchte eigentlich sagen, endlich. Aber das Urteil wird verschoben, nicht aber aufgehoben. Neben dem Urteil, was hier gesprochen wurde, steht jetzt noch einmal die Gnade, weil er Buße getan hat. Es mag uns sicherlich auch an David erinnern, als er mit Bathsheba zusammen war und der Prophet Nathan ihm gesagt hat, was jetzt passiert. Da tut David Buße, schreibt auch den Bußsalm, und so ähnlich ist diese Reaktion auch hier. Und da ist Jahwe mit Elia im Gespräch in Vers 28, 29 und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbieter. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. Die Lebzeit endet in einem Krieg. Der König von Israel spricht zu Josaphat, dass er einen Krieg führen möchte. Das ist ein längeres Kapitel, fasse ich einfach hier nur zusammen. Und Ahab kommt auf den Gedanken, sich zu verkleiden. Und der König von Südreich, Josaphat, macht es nicht. Und beide ziehen jetzt zusammen in einem Kampf. Und von der Gegenseite der König von Aram sagt, wir wollen jetzt hier nicht alle Soldaten töten, wir sehen es nur auf die Oberen ab. Jetzt hat sich Ahab verkleidet oder eine andere Kleidung angenommen als des Königs. Und plötzlich stehen 32 Wagen vor dem König Josaphat. Und die denken, er ist der König Ahab. Und dann gibt er sich zu erkennen und sie lassen von ihm ab. Und dann passiert Folgendes, als ein Mann einfach nur seinen Pfeil spannt. Und wir würden sagen, durch Zufall wird Ahab getroffen. Da heißt es hier im Text, ein Mann aber spannte den Bogen in aller Einfalt und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Gewehrgänge. Und jetzt spricht Ahab zu seinem Wagenlenker, wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Jetzt geht der Kampf richtig los. Es dauert über gewisse Zeit, dass der Kampf tobt. Und da heißt es dann, aber der Kampf nahm immer mehr zu am selben Tag und der König blieb im Wagen stehen gegenüber den Aramäern bis zum Abend und das Blut floss von der Wunde mitten in den Wagen und er starb am Abend. Das heißt also, Ahab stirbt auf dem Kampffeld stehend eine Wunde und langsam verblutet er. Und dann lässt man eben ausrufen, der König ist tot, und dann begrub man ihn in Samaria. Und die Schrift sagt, und als sie den Wagen wuschen bei dem Teich Samarias, leckten die Hunde sein Blut und die Huren wuschen sich darin nach dem Wort des Herrn, das er geredet hat. Das ist sicherlich wieder ein Verweis. Wir haben das jetzt nicht außer hier an dieser Stelle, wo die Prophetie herkommt. Aber vermutlich sind das männliche und weibliche Prostituierten, die dem Baalskult und im Tempel sich hier trafen. Die Schrift sagt an dieser Stelle nichts Genaues. Und dann folgt jetzt 2. Könige 2, die Verse 1 bis 18. Jahwe bestätigt durch den Propheten Elia seine göttliche Autorität. Nach dem Tode von Isabel und Ahab kommt jetzt Ahasja, der Sohn, in den Spuren seiner Eltern. Und es ist wieder Krieg. Da fielen die Moabiter von Israel, als Ahab tot war. Wir können uns vorstellen, dass die Moabiter jetzt dachten, der König Ahab ist tot. Jetzt nutzen wir mal hier die Gelegenheit, um uns von Israel, vom Nordreich ein wenig zu trennen und dieser Fremdherrschaft zu erlegen. Und das beleuchtet die Schrift nur ganz kurz. Da kommt Ahasja und fällt durch das Gitter in seinem Obergemach und wurde krank und sandte Boten, sprach zu ihm, geht hin und befragt Baal-Zebub, den Gott der Ekon, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Das heißt also hier, der Sohn von Ahab, Ahasja, folgt seinen Eltern und lässt wieder Baal-Zebub befragen, ob er gesund wird. Der Name selber deutet auf zwei Auslegungsmöglichkeiten hin. Einmal wird ihm ein Bezug zum Feuer nachgelegt. Einmal wird ihm ein Bezug als Heiler von Krankheiten, von Fliegenpest und anderen Sachen bescheinigt. Im Zusammenhang möchte ich vermuten, dass es jetzt hier bei Baal-Zebub um jemanden geht, der sich mit Krankheiten und Heilung der Gebrechen auseinanderkennt. Also, Ahasja schickt Boten zu diesem Baal und er kommt nicht weit, weil Elia ihm entgegenkommt. Jahwe hat wieder Elia ins Spiel gebracht. Das ist die nächste Überschrift, Elias ernüchternde Botschaft an Ahasja. Aber der Engel des Herrn redete mit Elia, dem Tischbieter, auf und geh dem Boten des Königs von Samaria entgegen und spricht zu ihm, ist denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingeht zu befragen Baal-Zebub, den Gott der Ekron. Elia also hält die Boten erst einmal auf und sagt dann, darum spricht der Herr, du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Ahasja kannte und erkennt die Propheten. Die Propheten kommen jetzt zurück zu dem König und er ist völlig überrascht, warum seid ihr jetzt schon da? Die hatten ungefähr eine Distanz von 60, 65 Kilometer zu bewältigen und ist also überrascht, dass sie da sind. Und das könnte ja auch die Autorität des Königs gefährden, wenn er Boten aussendet und die kommen schon nach kurzer Zeit zurück und waren gar nicht da, wo er sie hingesandt hat. Und in Vers 6 heißt es, und sie sprachen zu ihm, es kam ein Mann herauf uns entgegen und sprach zu uns, geht wieder hin zu dem König, der euch gesandt hat und spricht, so spricht der Herr, ist denn kein Gott in Israel, dass du hinsendest zu befragen Baal-Zebub, den Gott von Ekron. Darum sollst du nicht mehr herunterkommen von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Er ist jetzt völlig überrascht. Ahasja fragt dann, von welcher Art war der Mann, der euch das gesagt hat? Sie sprachen, er hatte langes Haar ein Ledergurt um seine Lenden. Und dann sagt er, es ist Elia, der Tischbeter. Also, er wusste von ihm, er wusste von Elia. Sicherlich haben seine Mutter und Vater von ihm gesprochen. Und interessanterweise ist das auch das Bild, was wir von Johannes dem Täufer im Neuen Testament gezeichnet bekommen. Ein Gewand, Kamelhaaren, lederner Gürtel und er ernährt sich auch von Heuschrecken und wilden Honig. Auch hier wieder sehen wir, dass Ahasja nicht die Möglichkeiten nutzte, die er hatte, obwohl er Elia kannte, geht er nicht zu ihm. Und jetzt schickt er keine Boten mehr, jetzt schickt er Soldaten. Und wenn er Soldaten schickt, dann in der hinteren Absicht auch Elia zu töten, denn es ist klar, konnte er Elia töten, hätte er das können, hätte er auch den Fluch, den Elia ihm im Namen Gottes gesagt hat, abwenden können. Und dann kommt eben die Situation, dass er einen Hauptmann sendet mit 50 Mann. Und dann kommen sie und finden ihn und dann heißt es, du Mann Gottes, der König sagt, du sollst herabkommen. Und Elia nimmt dieses Gespräch auf und sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen. Es fällt Feuer vom Himmel, die 50 Soldaten sind tot. Ahasja bekommt natürlich diese Nachricht, aber anstatt in sich zu schlagen und zu überlegen, was bedeutet das, schickt er nochmal 50 Mann. Und auch diese werden vom Feuer verzehrt. Die kommen sogar mit dem Wort, komm eilends, und befehlen Elia, was er zu tun hat. Und wieder geschieht genau dasselbe. Und dann sogar ein drittes Mal. Also wir haben jetzt schon 102 Tote, dann auch ein drittes Mal. Aber hier noch die Steigerung, komm eilends. Im Gegensatz zu Elia sind diese Soldaten alle bewaffnet. Und Ahasja fällt nichts Besseres ein, auch als die dritte Truppe zu senden. Was müssen wohl die Soldaten gefühlt haben, als sie gehört haben, wie es den anderen beiden Kohorten erging? Und hier sehen wir auch, dass Ahasja genauso rücksichtslos war wie seine Mutter Isebel. Menschenleben zählt an dieser Stelle nicht. Obwohl er als Mann Gottes erkannt wird, wurde er nicht als Mann Gottes geehrt. Aber dieser dritte Hauptmann, heißt es, er kommt hinauf, beugt er seine Knie von Elia und fleht ihn an und spricht zu ihm, du Mann Gottes, lass mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, vor dir etwas gelten. Siehe, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat den ersten und zweiten Hauptleute über 50 Mann mit ihren 50 Mann gefressen. Nun aber lass mein Leben etwas vor dir gelten. Also nicht Ahasja ist es zu verdanken, dass diese dritte Kohorte zurückkommt, sondern dem Truppenführer, der demütig jetzt vor Elia steht und um seine Barmherzigkeit fleht. Wenn wir im Neuen Testament einmal in Lukas 9 ankommen, da haben wir eine Geschichte, die auch spannend ist. Jesus geht Richtung Jerusalem und er möchte durch das Gebiet von Samaria gehen. Und es gab zwar eine Sympathie zwischen den Samaritern und Jesus, aber er schickt jetzt Boten, weil es eine große Truppe war, voraus und die erlauben nicht, dass Jesus in Samaria zur Herberge kommt. Die nehmen ihn einfach nicht auf, weil Jesus nach Jerusalem geht und nicht eben bei ihnen in Gerizim anbetet. Und da heißt es in Lukas 9, 54, Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Und da spielen sie genau auf diese Situation an. Sie waren im Nordreich, wir waren bei den Samaritern und sie möchten, dass hier genau das passiert. Hier ist also, wenn wir mal wollen, eine Verquickung zu dieser Geschichte auch im Neuen Testament bestätigt. Und sie wollen, dass die Feinde Jesu bestraft werden. Jesus aber kann ertragen, dass Menschen gegen ihn sind. Also wenn man zum Beispiel jetzt Jesus ablehnt, dann kann er das ertragen, ohne dass er Feuer vom Himmel sind. Und der Apostel Johannes schreibt: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ich komme jetzt hier wieder zurück. Wir haben die Situation, eine verheerte Situation von Ahasja. Er will wissen, wie es weitergeht, aber er will sich nicht beugen. Und deswegen geschieht genau das. Und dann bekommt Elia wieder aufgerufen von einem Engel in Vers 15. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia: Geh hinab, fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf, ging mit hinab zum König. Und dann wiederholt sich das Ganze, dass er noch einmal sagt oder die Frage stellt: Gibt es denn kein Gott in Israel? Und dann kommt auch das Gerichtsurteil: Du sollst vom Bett nicht mehr runterkommen, sondern sollst des Todes sterben. Sehr traurig. Sehr traurig, wenn Menschen die Gnade angeboten wird und sie sich entscheiden: Ich nehme sie nicht an. Und wir sollen die Gebote, die wir haben in der Schrift, nicht unterschätzen, auch heute nicht. Es ist genau das, was eigentlich hier in den 10 Geboten in dem Dekalog gesagt wird, passiert hier. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Das Heimsuchen der Väter bis ins 3. und 4. Glied, die mich hassen, aber Barmherzigkeit üben an denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir sehen einfach hier in diesem Kapitel und in diesen Versen, wie wahr diese Worte sind. Und auch Ahasja stirbt in diesem Augenblick an seinem Sturz, an dem Leiden. Und das kann man natürlich dann auch in Chroniken nachlesen. Er bevorzugt fremde Götter, hat eine Regierungszeit etwa von 2 Jahren nur, eine kurze, schmerzvolle Zeit. Wenn der Herr Gnade schenkt, wir alle gesund sind, dann werde ich nächstes Jahr an diesem Punkt weitermachen, mit Elia und Elisa fortsetzen. Aber ich möchte jetzt hier für heute Abend den Abschluss finden. Wir sehen hier bei Ahasja, dass er seinen Eltern folgt. Dass er sehr schwer geprägt ist durch seine Mutter Isebel. Und dass auch hier eine gewisse Verantwortung für uns liegt, als Eltern, als Großeltern, auf das, was wir unseren Kindern weitergeben. Und es ist so etwas wie ein Vorrecht, wenn ich mal sagen darf, wenn wir schon christlich erzogen oder geprägt sind. Aber es ist auch immer noch das Wunder der Erneuerung möglich. Wir erleben das immer wieder, dass Menschen auch aus ganz anderen Hintergründen sich zum Herrn bekehren. Und Paulus schreibt es in Römer 12, die Verse 1 und 2: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt kommt Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige. Wir haben eine Chance durch Erneuerung unserer Sinne. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Und immer mehr erlebe ich es auch im Alltag, dass Jugendliche mit Falschnachrichten kommen. Wie man es heute eben nennt, mit Fake News. Und was zu meiner Jugendzeit noch völlig undenkbar war, ist heute normal, dass Falschnachrichten bewusst gesendet werden. Und das ist eigentlich auch hier unser Punkt in dieser Geschichte. Bei Naboth sehen wir, dass er Vater und Mutter geehrt hat. Bei Isebel sehen wir, dass sie die Gebote gebrochen hast. Durch Ahab, du sollst nicht begehren, aber jetzt durch Isebel, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und da sind wir auch immer wieder gefordert, auch nicht so die Halbwahrheiten zu sagen. Nichts ist so gefährlich als das, was nicht völlig falsch ist. Professor Dr. Beierhaus in Tübingen hat uns das immer zugerufen. Nichts ist so gefährlich wie das, was nicht völlig falsch ist. Und diese Halbwahrheiten machen uns kaputt. Das sind auch diese bösen Anrufe mit den Enkeltricks oder Paket annehmen, für einen Nachbarn in Bargeld vorgehen oder wenn Leute Wertpapiere kaufen, die keinen Wert haben und damit ihre Rente abzufedern, werden allein gelassen. Gerade an diesem Punkt der Täuschung erleben wir in unseren Tagen viel Traurigkeit. Da möchte ich uns als Christen aufrufen, dass wir eben nicht an diesem Punkt uns versündigen, sondern dass wir wahrhaft und ehrlich miteinander umgehen. Isebel gebraucht aber auch das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Sie lässt ein Fasten ausrufen, was eigentlich gar nicht erforderlich war. Und Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir haben also hier in den 10 Geboten, in dem Dekalog, die Leitplanken, die wir wirklich für unser Leben brauchen. Wir haben selbstverständlich in den neutestamentlichen Briefen, in der christlichen Ethik, auch Umgangsformen, wie wir miteinander umgehen sollen. Aber zusammenfassen möchte ich dieses Ganze und diese ganze Reihe der 6 Abenden mit dem Propheten Micha, Micha 6, 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass wir dein Wort studieren dürfen. Danke für diese praktischen Lebensbeispiele, Vorbilder christlichen Glaubens, auch im Neuen Testament christlicher Ethik, dass wir einen Orientierungspunkt haben und dass wir uns nach deinem Wort ausrichten können. Schenk uns durch deinen guten Heiligen Geist den Mut, immer wieder darauf zurückzugreifen, dass wir das in Anspruch nehmen, was du uns anvertraut hast. Und dass wir forschen, dass wir Geschwister fragen, dass wir gemeinsam uns unterwegs machen, um nach Antworten zu suchen, dich zu befragen. Nicht den Göttern der Zeit nachlaufen, sondern uns vor dir beugen, demütig sein. Danke, Herr, dass wir in diesen Abenden ein Stück weit sehen konnten, wie ein Mann dir gehörend gehorsam war, immer wieder aufgestanden ist, immer wieder gegangen ist, der auch traurig war, der verzweifelt war, der sich zurückgezogen hat, aber der sich dann auch wieder neu gebrauchen ließ. Wir bitten, Herr, dass du uns auch diesen Mut schenken möchtest, dass wir aufstehen da, wo du uns rufst und dass wir tapfer die Wahrheit sagen, da, wo du uns forderst. Hab Dank, dass du uns Gelegenheit schenken wirst, dich zu bezeugen. Schenke uns den Mut dazu. Herr, und dann hat sich dieser Abend geneigt. Wir werden auseinandergehen. Wir bitten um deine Bewahrung, um deinen Schutz und deinen Segen über den Abend hinaus. dass du uns auch dann wieder zusammenführen möchtest. Wir bringen dir nochmal das Datum morgen, den 10. Dezember 2020, und bitten, dass du uns auch da helfen möchtest, hinter unserem Bruder zu stehen und auf dein Wort zu achten, deinen Willen zu erkennen. Herr, hilf uns auch in dieser Phase, dass wir treu im Gebet stehen, was wir zugesagt haben. Gemeinsam möchten wir jetzt das Gebet sprechen, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ja, liebe Geschwister, nächste Woche noch einmal, dann allerdings weihnachtlich und adventlich. Und Elia lassen wir jetzt einmal für ein paar Wochen ruhen. Euch noch einen gesegneten Heimweg. Bis dann. Danke.